willkommen zu einer weiteren schönen Folge vom McHofer Podcast. Ich und Ja haben uns heute für ein besonders interessantes Thema mit euch zusammengesetzt. Wir werden heute mal über Selbstminimierung reden, richtig,
Ja? Genau, wir haben uns gedacht, wenn man sich selbst optimieren kann und es so schwer ist offenbar, dann passiert ja in der Phase, wo wir uns nicht selbst optimieren, eine Selbstminimierung. Und vielleicht kann man diese Selbstminimierung verbessern. Und deswegen sind wir fortan Coaches für Selbstminimierung. Und wie das funktioniert, das haben wir auch ein bisschen ausprobiert in unserem Leben und möchten das gerne vorstellen heute mit ein paar eigenen Erfahrungen. Und da fällt mir, also wir haben so ein bisschen gesammelt, so ein bisschen überlegt, was man so machen könnte, um nicht den Bilderbuch-Lebenslauf mitzubringen. Also neben den typischen Sachen, die man so tatsächlich so macht und kennt, sowas wie kein Schulabschluss und so weiter, kann ich vielleicht kurz vorstellen, was ich so gemacht habe, um es mir schwer zu machen. Nämlich habe ich mich damals entschieden, nach dem Abitur einen Studiengang zu wählen, wo ich nicht 100% von überzeugt war, wo ich mir auch ein bisschen das einreden lassen habe von der Familie und irgendwann mir selbst das geglaubt habe, dass es dann das Richtige ist. Und die logische Folgerung daraus war, dass ich den Studiengang gewechselt habe. Und zwar erst nach 2 oder 2,5 Jahren, glaube ich, genau. Und ist ein guter Tipp, wenn ihr euch selbst minimieren wollt, studiert was, worauf ihr keinen Bock habt.
Ja. Oder ihr macht es wie ich. Die Krönung davon wäre, das Studium einfach abzubrechen. Bei mir sind es 3,5 Jahre und ich konnte einfach nicht mehr so weitermachen. Weil ich hatte mich entschieden, alles neu aufzubauen, bin nach Bochum gezogen und dort habe ich das Vergnügen gehabt, Ja und andere nette Leute kennenzulernen, mit denen man über Literatur und Ähnliches abnörden kann. Aber ich habe meinen Bachelor nicht geschafft, weil ich zu oft lieber auf einer Studentenparty war und meine Arbeitsberichte nicht immer eingereicht habe und so sehr weit im Credit Score, den man heutzutage braucht für einen zeitigen Bachelor, zurückgefallen bin, sodass ich das finanziell nicht mehr ausgleichen konnte. Damit.
Du hast jetzt sogar in der Bar gearbeitet, ne? Du warst.
Genau. Genau, ich habe noch nebenher in der Bar gearbeitet, in einer Mischung aus Diskothek und Veranstaltungsort für Rock- und Metal-Konzerte. War eine großartige Zeit, aber es war auch nicht gerade produktiv für meine Ergebnisse im Studium, obwohl ich mir damit mein Studium weiter finanziert habe. Es schliff dieser schlimme Tages-Nacht-Rhythmus sich sehr ein im Studium und hat dann zum Misserfolg mitgeführt. Also das sind so Ergebnisse, wie du auf jeden Fall dein Studium nicht beendest und damit zwar wertvolle Erfahrungen gesammelt hast, sie aber nicht unbedingt auf dem Papier stehen hast.
Also was wäre jetzt dein Tipp? Mein Tipp war ja, studiert was, worauf du keine Lust hast. Ja. Was wäre dein Tipp für Selbstminimierung?
Mein Tipp, studiere etwas, wofür du mit Leidenschaft brennst, aber zieh es nicht durch.
Nein. Ach so, geil. Ja, aber zieh es nicht durch. Ja, genau. Studiere was, worauf du voll Bock hast, aber zieh es nicht durch. Das ist gut. Das ist ein guter Tipp.
Ja.
Und dann hast du auf jeden Fall, und so haben wir das ja für uns formuliert in unserem kurzen Vorgespräch, so kommst du gut in die Abwärtsspirale des Misserfolgs rein.
Ja. Ja, die ist echt fantastisch.
Ich meine, es gibt ja umgekehrt auch eine Aufwärtsspirale des Erfolgs. Also wenn irgendwas funktioniert, dann bist du voll motiviert und dann wirst du noch besser in dem. Und umgekehrt, wenn irgend so ein Scheitern passiert, dann stolperst du noch mehr und dann hast du weniger Bock. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du wenig Bock hast, immer mehr stolperst, ist halt relativ hoch.
Richtig.
Und deswegen diese beiden Tipps von uns persönlich. Hast du noch weitere Tipps? Ich überlege gerade, was ich sonst noch Blödes getan habe. Also was auch cool ist für Selbstminimierung, Mach nie was, worauf du selbst Bock hast, sondern was objektiv gut ist. Und zwar zum Beispiel, mach dir immer Druck, dass du gute Noten haben musst und dass du auf jeden Fall ein Auslandssemester machen musst und bereue es später.
Ja.
Hör nicht auf, Sachen zu bereuen.
Genau. Mach dich selbst niedrig. Erniedrige dich förmlich, indem du gegen deine eigenen Ideale angehst.
Ja, genau. Deine Ideale sind egal. Also du solltest wissen, dass du dir relativ, dass, also wenn du es hinkriegst, dir ein ständiges schlechtes Gewissen zu machen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Also in Klammern der falsche Weg sozusagen. Ne? Also Der falsche Weg ist der richtige Weg.
Dann bleibst du nämlich schön demotiviert oder wirst erst recht demotiviert, deine Sachen anzupacken und durchzuführen, weil du gegen deine eigenen Werte angehst.
Ja, genau. Ja. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns anschauen, wie in der Wirtschaft so umgegangen wird mit Misserfolg, da fällt mir ein, dass ich vor einigen Jahren von sogenannten Fucked-Up-Sessions gelesen habe. Hast du davon schon mal gehört?
Bis du es erwähnt hattest, nicht wirklich. Also ich habe mich ein bisschen mit Entrepreneuren oder wie man es ausspricht, ein bisschen natürlich beschäftigt die letzten Jahre. Aber der Begriff Fucked-Up-Session ist mir dabei nicht begegnet. Das Prinzip leuchtet mir nach deiner Erklärung ein und die darfst du gerne.
Ich kann es ja nochmal erklären für alle. Und zwar, Fucked-Up-Sessions sind, es gibt ja ganz viele Start-ups und wenn es groß durch die Decke geht, dann reden alle darüber und dann wird der junge Gründer eingeladen in alle Talkshows und ist voll der coole, hippe Typ, der jung Millionär wurde, aber es gibt viel mehr Menschen, die selbstständig sich gemacht haben mit meinetwegen auch kleinen Ideen oder auch großen Visionen, die aber so megamäßig vor die Wand gefahren wurden. Und was kann man damit machen? Man kann natürlich vor die Wand fahren und sich denken, okay, scheiße, ich habe es geschafft, jetzt bin ich in der Selbstminimierung gelandet, jetzt genieße ich die Abwärtsspirale des Misserfolgs. Aber dann haben sich sogenannte Fucked-Up-Sessions gegründet. Und zwar sind das Gründer oder Gründungsgeschichten, die zusammenkommen und stellen sich gegenseitig, also gescheiterte Gründer, stellen sich gegenseitig ihre gescheiterten Ideen vor und reden dann darüber, warum sie gescheitert sind. Auf so eine gewisse humoristische Weise vielleicht. Also das ist ja dann ganz cool. Und dann benutzen die sozusagen Misserfolg als Learning für zukünftiges Handeln. Und das wäre sozusagen eine Möglichkeit, mit dem Misserfolg umzugehen. Und man muss ja dafür keine fette Firma gründen, sondern man kann diese Fuck-Up-Sessions auch machen mit, warum habe ich es nicht geschafft, letzte Woche 5 Seiten meiner Hausarbeit zu schreiben? Dann setze ich hin, erzähle deinen Freunden darüber und schau, woran es liegt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass du nicht am Schreibtisch saßt, sondern versuchst, das auf dem Bett zu arbeiten. Das kann so einfache Gründe haben. Also ich bin ein großer Fan von solchen Fucked-Up-Sessions und hätte auch mal Bock, so ein Unternehmen vor die Wand zu fahren und da meine Idee vorzustellen. Einfach, weil es geil ist, weil die Idee einfach geil ist.
Ja, hätte ich auch Bock drauf.
Ja, dann lass das, wir können das ja gemeinsam machen. Ich meine, unser Podcast hat jetzt nicht so viele Hörer.
Ja.
Wir können
das können wir als Beispiel voranführen, weil wir wissen, was wir noch richtig machen könnten, haben es aber noch nicht getan.
Genau, was haben wir falsch gemacht, um mehr Hörer zu generieren? Umgekehrt, was haben wir richtig gemacht, dass wir so wenige Hörer zumindest noch haben?
Ja. Also, wir nerven nicht alle konstant mit Werbung. Wir haben kaum eine öffentliche Plattform, auf der wir uns äußern, obwohl wir die Zugänge haben. Wir sind nicht von vornherein, wir sind einfach zwei Typen, die noch niemand kennt im öffentlichen Raum.
Ja, genau. Also das ist, wären wir einfach große Namen, dann wäre es quasi egal, was wir machen. Ja, erzähl du mal. Wir haben hier einen Punkt uns aufgeschrieben, der auf den wolltest du, glaube ich,
eingehen. Ja, der ist auch sehr wichtig und einfach zu erfüllen. Zumindest in deutschen Gefilden hat man oft so das Gefühl, habe ich auch aus eigener Lebenserfahrung das Gefühl, dass wenn du einmal in etwas versagst in Deutschland, dann ist ja die Abwärtsspirale garantiert, weil es automatisch zu einem Vertrauensverlust führt in anderen Leuten um dich rum, die dir eine Karrierechance sonst bieten würden, hättest du Erfolg gehabt mit deinen Ideen direkt.
Mhm. Ah.
Ja, Vertrauensverlust ist ein großes Thema, weil Misserfolg wird im Kulturraum europäisch anders gehandhabt. Also auf jeden Fall meiner Erfahrung nach hier in Deutschland anders gehandhabt als in Amerika, weil in Amerika gibt es, wie gesagt, diese Fucked-Up-Sessions und sicherlich auch hier im europäischen Umkreis irgendwo in kleineren Zirkeleien, aber es gibt immer diese Momente, wo du Berichte hast mit er ist mit dem Projekt und dem Projekt und dem Projekt gescheitert, aber jetzt hat er Projekt X gegründet und das ist mega erfolgreich und
in Amerika, genau, ne?
Ja, und genau. Super fantastisch. Ja, während in deutscher Presse das eher dann angezweifelt würde, weil du versagt hast mit Projekt Y und Z, warum sollte Projekt X oder Z2 dann erfolgreich sein auf Dauer? Kann das?
Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Menschen da Learnings draus ziehen, ne? Dass die daraus gelernt haben, dass was vor die Wand gefahren wurde. Und das ist ja auch hier bei Elon Musk zum Beispiel. Ja. Der hat ja in jungen Jahren so viele Firmen gegründet, von denen ja viele in der Versenkung verschwunden sind. Also wahrscheinlich waren das großartige Misserfolge. Dann wurde er mit Tesla, hat er die größte Elektroautomarke schlechthin gegründet.
Nachdem er bei PayPal ausgestiegen ist, wo er nicht unbedingt Gründer der Idee war, aber mit beteiligt war an der Gründung von PayPal. Hm. Das auch vorher anders hieß, aber dann hat er es verkauft, dadurch hat er Geld für Tesla und Tesla ist wegen der Thematik und dem Timing durch die Decke gegangen. Ist ein riesiger Erfolg und dadurch kann er seine anderen Leidenschaftsprojekte finanzieren, wie SpaceX.
Genau, und also ich wollte das nur kurz anführen als Beispiel dafür, dass wie das in Amerika sozusagen gehandhabt wird. Und in Deutschland ist es aber dann wiederum so, dass dann, okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, da fällt mir spontan zum Beispiel Christian Lindner ein, der irgendwann auch ein Startup gegründet hat, wo er Avatare, digitale Avatare erstellen wollte von Personen, so als, keine Ahnung, Visitenkarte oder sowas. Und das ist halt auch voll gescheitert und das wird immer wieder hervorgebracht als, der hat ja auch schon mal ein Unternehmen gegründet, aber ist halt blöd gelaufen, so, ne? Also kann er eigentlich nicht. Warum ist er in der Politik? Und also habe ich zumindest schon mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so oft so stilisiert wird. Das wäre so die verschiedene kulturelle Herangehensweise mit
Misserfolg. Genau, zumindest die öffentliche Presse hält dir ewig den Spiegel vor, wo du versagt hast. Also wenn du Karriere machen willst, dann solltest du unsere Tipps hier nicht beherzigen, sondern direkt Erfolg haben, ohne vorher und große Angst vor Fehlern haben.
Ja, also genau, das lähmt einen auch, ne? Angst vor Fehler zu haben. Dann macht man es halt nicht, weil das ist halt ein scheiß Gefühl, wenn du
der Erste bist, der etwas machst, hast du ein großes Risiko, dass das nicht aufgeht. Mhm. Aber andererseits kannst du derjenige sein, der diesen Markt begründet oder Pionier ist und damit vielleicht seinen Lebensunterhalt sichert und eine Menge Jobs schafft.
Genau, das weißt du vorher nicht.
Richtig. Und dieses Risikobewusstsein ist halt wohl sehr stark, zumindest in unserem Kulturkreis vertreten, weil im Vergleich zu Amerika gibt es hier wesentlich weniger Leute, die in Selbstständigkeit gründen, eben aus Angst vor den Risiken, die damit auf einen zukommen.
Ja, stimmt. Wenn man die Zahlen an sich anschaut, also wir haben immer noch wenige Gründer, obwohl es viele Stiftungen gibt oder auch staatliche
Hilfen,
Geldtöpfe, die dann... Ja. Ja, die dann vor allem Gründungen unterstützen und finanzieren. Ja. Aber das ist halt keine Mentalität, ne? Also du weißt ja bei im Silicon Valley, da werden ja Gelder, also da hast du einfach nur eine Idee, die halt irgendwie cool klingt und dann investieren die Investoren Millionen. Nämlich geht es darum, wir haben ja Misserfolge, also wir haben Misserfolge und fallen dadurch in einen bestimmten Zustand, der weitere Misserfolge konstruiert. Ja. Und das kann man verhindern, weil man kann ja lernen, mit Misserfolgen umzugehen, zum Beispiel mit diesen Fucked-Up-Sessions. Aber warum machen wir das nicht? Weil wir es nicht lernen. Also es muss gelernt werden, wie mit Misserfolg umgegangen wird. Und so etwas gibt es nicht in der Schule. Also sowas wird nicht gelehrt bisher.
Zumindest nicht, dass man sich für Misserfolge nicht schämen muss. Und ich glaube, jeder kennt das noch aus seiner eigenen Schulzeit, dass es ein Fach gab, in dem man besonders schwach war und dann vielleicht mit einer Klausur oder so schlechtes Ergebnis zu den Eltern gehen musste und was das für ein Gefühl in einem ausgelöst
hat. Ja, genau.
Ich hatte da mein Lieblingsfach Mathe zum Beispiel irgendwann, das mich jahrelang gefoltert hat.
Boah, okay. Nee, ich habe manchmal, wenn ich schlechte Noten hatte, einfach die Noten meiner Eltern nicht gezeigt. Dadurch habe ich Misserfolge erlebt, aber keine Konsequenzen dessen ertragen.
Das habe ich auch versucht, hat aber nicht geklappt. Weil letzten Endes wurde ich gefragt, ob nicht eine Arbeit war und so. Und da ich ein furchtbarer Lügner bin. deshalb, wenn du Misserfolge verschleiern willst, sei ein großartiger Lügner.
Ich habe einfach nichts gesagt. Meine Eltern konnten ja nicht gut Deutsch. Dadurch hatte ich das Glück, dass ich gar keine großen Probleme hatte, damit klarzukommen. Aber das lag unter anderem, aber dass ich Angst hatte, meinen Eltern das zu erzählen, liegt ja auch daran, dass meine Eltern auch nicht wussten, wie die mit Misserfolg von anderen umgehen. Das ist ja auch falsch. Also die hätten mich motivieren müssen, nicht zu sagen, das war schlimm, jetzt schreibst du dein ganzes Hausaufgabenheft voller diesen Satz ab hier, keine Ahnung. Sondern die hätten sagen, also die hätten, weil nicht produktiver damit umgehen müssen. Das weiß ich jetzt, das wissen die jetzt, glaube ich, auch.
Ja.
Aber damals, erstes Kind und so.
Da ist ja besonders Druck hinter dann nochmal. Ich war ja das zweite Kind, Gott sei Dank, aber ich bin immer noch erfolgreich das Sorgenkind. Also.
Das heißt ja nicht, dass man dann das besser kann, ne? Also man kann den da, also ein Fehler ist ja erst dann ein Fehler, wenn man aus Misserfolgen nicht lernt.
Ja,
also
wenn man den genauso stur wiederholt wie zuvor.
Genau. Also sobald du eine falsche Sache zweimal machst, erst dann ist es ein Fehler. Weil wenn du es einmal machst, ist es einfach ein Fehltritt oder ein Misserfolg, sage ich mal. Also etwas hat nicht funktioniert. Ja. Und ab dem zweiten Mal, wenn du daraus nichts gelernt hast, dann ist es ein Fehler. Aber beim ersten Mal kannst du ja nichts für. Du hast halt du tust halt das, was du kennst und wahrscheinlich auch mit bestem Wissen und Gewissen am Anfang. Genau. Und was wird in der Schule nicht gelernt? Das sind Sachen wie die Lebensführung und Umgang mit Erfolg oder Misserfolg oder Glück. Ich glaube, das wird in einigen Bundesländern auch als Unterrichtsfach versucht durchzusetzen. Und in einigen gibt es das auch schon. Vielleicht integriert in Ethik oder darüber hinaus.
Ja.
Aber auch so Sachen wie, so ganz einfache Sachen wie die Steuererklärung machen. Ja. Das wird, ich finde, das ist schon sinnvoll, das als Unterrichts, das irgendein Fach zu integrieren. Oder auch sowas wie Geldanlagen. Also das wird sozusagen, wie man Geld anlegt, wird heutzutage oft, das Wissen darüber wird entweder in speziellen Studiengänge gelegt, sowas wie BWL, oder es wird in Hand von privaten Unternehmen gelegt, also irgendwelche Udemy-Kurse oder keine Ahnung, irgendwelche Berater, die dann halt dich, oder YouTuber, die dann halt dir erklären, warum Geld anlegen gut ist, aber de facto sind diese Personen selbst Unternehmen oder Unternehmer, die dann versuchen, Geld zu verdienen und die das natürlich nicht neutral, also so neutral es natürlich ist, trotzdem ist da ein Gewinnaspekt vordergründig.
Richtig.
Und wenn es in der Schule unterrichtet werden würde, dann wäre das sozusagen völlig in einem ganz anderen Raum und ganz anderem Kontext gelehrt.
Eben, das wäre schulisch zusammengetragenes Fachwissen, das sich auf allgemeine Fakten oder aus allgemeinen Fakten gliedert, die für einen Konsens sorgen zwischen verschiedenen Experten.
Genau.
Wenn wir jetzt zu einer Bank gehen und sagen, ich will mein Geld möglichst gewinnbringend anbringen, dann kriege ich ein Bankprodukt vorgeschlagen und da ist die Bank vor allem bevorteilt, weil für das große Risiko, was sie eingehen mit deinem Geld, kriegen sie sowieso viel davon, weil sie können dein Geld anlehnen. Und wenn es wegfällt, dann hast du das Risiko unterschrieben, dass es weg ist. Ne? Siehe unsere Wirtschaftskrise kurz vor 2010.
Ja, du meinst Lehman Brothers und sowas.
Genau, wo die Lehman Brothers Krise ausgelöst wurde durch den scheinbaren Wohnungsmarkt.
Ja.
Und jetzt gerade hatten wir das schöne Beispiel im Aktienmarkt mit unserem deutschen Vorreiter, wie hießen sie, Joe?
Wirecard.
Wirecard, ja. Die Wirecard-Katastrophe, für alle, die es nicht wissen, das ist ein Unternehmen gewesen, das für elektronische Zahlungen eine elektronische Zahlungsweise war. Richtig, Joe?
Ja, genau. Also es ging um... Die haben sozusagen Transaktionen, ohne dass du, also elektronisch einfach zahlst. Und zwar in jedem Bereich und schnell und auch dieses kontaktlose Bezahlen zum Beispiel. Ja. Das haben die vorangetrieben. Und das in jeder Branche und jedem Land und waren sogar in asiatischen Ländern unterwegs. Also was das elektrische Zahlen angeht, mit Kreditkarten online waren das so die Vorreiter mit einer weiteren Firma, deren Name mir gerade nicht einfällt. Hm? So viel zu Wirecard. Wird ja auch verfilmt bald, diese Story.
Ja.
Also die haben schon Filmrechte verkauft. Also nicht Wirecard, aber irgendjemand hat die Filmrechte jetzt irgendwie an dieser Story. Und es ist halt ganz krass. Es ist einfach, das waren Kriminelle, aber das weißt du halt vorher nicht, ne,
wenn
du
genau Geld anlegst. Das ist halt das Vertrauen, das man in den Aktienmarkt legt. Und wenn viele Seiten, vor allem von eben dieser Beraterseite, dir das Vertrauen geben, das ist ein legitimes Geschäft. Und selbst die Politik hat Wirecard immer vorbehalten als großartige Geschäftsidee und super Business.
Ja, wenn Olaf Scholz und Merkel da gar nichts, also da. Obwohl die wussten, dass da Probleme sind, dass da nicht aktiv dagegen kommen, sondern das optimistisch sehen, dann, weil es halt so, das wäre das deutsche Tech-Unternehmen, das einfach, man war stolz drauf, auch ein Unternehmen zu haben, das in der digitalen Welt unterwegs ist und offenbar gut funktioniert und auch noch Gewinn macht, so mega krass, und innerhalb in kurzer Zeit in den DAX kommt. Da wollte man es sozusagen nicht wahrhaben, dass es wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Ja, man wollte
ein Flaggschiff für deutsche Hersteller in der digitalen Welt haben oder im modernen Business. Weil haben wir unsere klassischen konservativen Erfolgsgeschäfte, Pharmakonzerne, Autokonzerne.
Ja, genau. Deutschland ist halt ein Industrieland in dem Sinne. Ne? Also wenn du es so siehst, das ist nämlich, Pharma und Auto ist ja Deutschland ganz groß. Und halt Metall ein bisschen, ne?
Ja.
Auf jeden Fall, wir wollten noch über das Unterrichtsfach sprechen, das es nicht gibt. Und zwar das Unterrichtsfach Wirtschaft, wie die FDP das fordert. Wir haben ja gerade auch über Christian Lindner gesprochen, witzig. Heute ist unsere FDP-Folge. Und zwar fordert die FDP schon seit einigen Jahren ein neues Unterrichtsfach namens Wirtschaft. Aber ich glaube nicht nur die FDP, ich glaube die Grünen wollten das eigentlich auch. Ich will jetzt da nichts Falsches erzählen.
Ja.
Und die SPD und CDU sowieso. Nee, also keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die FDP hatte das auch ganz vorne in ihrer in ihrem Programm geschrieben, dass sie ein neues Unterrichtsfach Wirtschaft wünschen. Und ein Unterrichtsfach, das Lebensführung heißt, gibt es, glaube ich, auch schon in einigen Bundesländern.
Ja, und das ist ja die Problematik mit unserem Schulsystem, dass es nicht verallgemeinert ist für alle Bundesländer.
Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist.
Ja,
das ist auf jeden Fall, aber das ist die Herausforderung. Also das ist nämlich, jedes Bundesland kann es für sich machen, aber solche Fächer sind ja oft dann halt doch, also die können auch innerhalb eines Bundeslandes, ist das dann auch unterschiedlich.
Ja.
Also dann gibt es, das Wahlfach Lebensführung oder sowas.
Ja.
Ich auf jeden Fall unterstütze diesen Fortschritt, Vorstoß, dieses Fach zu einzubauen.
Auf jeden Fall, ja. Nicht aus der Misserfolgsperspektive, aber aus der Erfolgsperspektive wäre es ein wichtiges Fach.
Ja, genau. Und um die Selbstminimierung zu minimieren, wär sowas ganz gut, also so eine Unterrichtsfahrt.
Ja.
Und dann haben wir beide uns ja vorher angeschaut, wer uns eigentlich dabei hilft heutzutage. Ich habe ja gerade von den Unternehmern gesprochen, wenn du Geld anlegen willst, dann berät dich nicht eine neutrale Institution aus staatlicher Seite, sondern es beraten dich Unternehmer, YouTuber, irgendwelche Berater oder Redner und Coaches. Und das ist so das bisschen das nächste Thema, worauf wir eingehen wollten. Wir haben in unserer Reihenfolge zunächst ein Modell, auf das wir hinweisen wollten, aber ich würde vorschlagen, lass uns mal erstmal über die Redner reden, weil das passt, glaube ich, gerade ganz gut.
Ja, ist ein passenderer Übergang für den Moment. Mhm. Und Redner und Coaches dürften vielen von euch, die Podcasts hören, bekannt sein. Ob ihr selber zu der Hörerschaft Podcasts gehört oder zur Leserschaft, weil die meisten davon schreiben auch Bücher irgendwann oder sind durch Bücher bekannt geworden, öffentliche Auftritte. Da gibt es Personen, die entweder rein zur Lebensmotivation beiwirken im deutschsprachigen Raum oder eben durch ihre Motivation versuchen, dir einen Geschäftssinn beizubringen, den Mut, Risiken zu wagen.
Ja, einfach Motivation schaffen. Ja, ne? Also die wollen dir helfen, dass du dich selbst optimierst.
Ja. Und das ist ihr Geschäftszweig. Dazu gehören besondere Größen im deutschsprachigen Raum, die ich selber auch aktiv gehört habe oder noch höre. Christian Bischoff und Zlatko Sterzenbach sind da schillernde Figuren, die eine weite Reichweite haben, durchaus bekannt sind und verschiedene Ansatzweisen haben, dich zu motivieren, dein Leben in den Griff zu bekommen und nicht selbst zu minimieren, sondern Schritte in Richtung Erfolg zu wagen. Und damit verdienen sie Geld, indem sie dir Kurse verkaufen im Sinne von Online-Inhalten oder eben Seminare, an denen du persönlich teilnimmst mit anderen in gemieteten Sälen, wo es Vorträge gibt, an denen du mitwirken kannst und mit einem guten Gefühl nach Hause gehen sollst auf Dauer.
Das ist jetzt die Frage. Ist das denn in jedem Kulturraum so, dass es sowas gibt, was du gerade beschreibst?
Das ist nicht ganz so das Prinzip in Amerika, wovon das
sicherlich... In Deutschland ist das nicht typisch, ne? Dieses, dass man vorne steht und dann diese Reden auch... Also ich kenne das jetzt von Christian Bischoff auch eigentlich nur, dass er vorne steht und sein Publikum versucht zu begeistern.
Ja, eben. Also stell dir eine große Rede von deinem Chef vor. Nur statt deinem Chef steht da Christian Bischoff, hat alle Mitarbeiter versammelt, weil so ist es auch häufig, dass ein Unternehmen einlädt, so einen Redner für sie zu sprechen zu gewissen Themenpunkten oder eben in dem Sinne Interessenten, die Christian Bischoff gewinnt, über Termine, die er zur Verfügung stellt, über seinen Podcast und seine anderen Social-Media-Plattformen oder Webseite bereitstellt. Zur Selbstverwirklichung, Selbstverbesserung, Selbstoptimierung, und da treffen dann verschiedene Bedürfnisse auf. Ich will gesünder leben, ich will finanziellen Erfolg haben oder ich will ein Business vorantreiben.
Ja, genau, jeder hat so ein bisschen seine Nische, ne?
Also, genau. Ja. Und der Zlatko Sterzenbach ist mehr auf den Business-Erfolg aus. Das ist dann auch näher am typischen amerikanischen Modell. Weil in Amerika häufig das wirklich ans Business immer denkt zuerst. Das heißt, wie kann ich menschlich besser werden, um mein Geschäft zum Erfolg zu bringen und erfolgreicher Geschäftsführer zu sein, der am Ende Millionen verdient. In Amerika wird dann immer groß auf die Wertung des Redners eingegangen oder wird sich selbst hochgelobt für die Leistungen, die man erbracht hat im Leben und dass man ja aus einfachen Verhältnissen stammt und du es genauso schaffen kannst. Beispiele
dieses Narrativ des American Dreams, ne?
So ein bisschen. Es wird der American Dream eigentlich immer wieder hervorgekramt in verschiedensten Variationen, damit du dich damit identifizierst und den Werbemitteln oder den Kursen folgst, die diese Personen dann verkaufen. Da gäbe es zum einen Hal Elrod mit seiner Miracle-Reihe. Miracle Morning, damit ist der groß geworden. Davon habe ich sogar mal ein Hörbuch gehört auf Audible. War ganz interessant. Aber es gibt dann auch andere, die vor allem von YouTubern im englischsprachigen Raum gern hervorgehoben werden, um eine regelmäßige Arbeitsweise zu entwickeln, die Erfolg ermöglicht. Gibt es den Schreiber von The Power of Habit, der Charles Duhigg heißt. Und das ist ein allgemeineres Werk. Weniger jemand, der gibt auch Speaking und hat mehrere Bücher geschrieben zu den Themen Erfolg. Der gibt allgemein Tipps dazu, wie du dir Gewohnheiten schaffst
zum Erfolg. Das ist auch so ein typisches Thema. Also ich glaube, also das ist dann das erste, du meinst ja Business Coach.
Genau.
Ist ja dann, also es bezieht sich auf das Unternehmen oder die Unternehmung des Einzelnen.
Richtig.
Und das andere sind ja Persönlichkeitsentwicklungs-Coaches.
Genau, und die nennen sich dann eher Life-Coaches. Und diese Zahnstellen verzweigen sich häufig. Deshalb gibt es oft gemischte Inhalte, die die ein oder andere Person ansprechen. Und wie gesagt, im amerikanischen Raum dreht es sich immer gerne darum, erstmal die eigenen Leistungen hervorzuheben, alles großartig und toll zu finden. Besonders wenn man die englischen Podcasts hört, wo sich zwei Persönlichkeiten begegnen, die vielleicht als Speaker agieren oder solche Online-Kurse vertreten oder Produkte, die zur Persönlichkeitsentwicklung gehören, beziehungsweise Business-Entwicklung. Da gibt es zum Beispiel den Mike Dillard Podcast. Das ist jemand, der aus dem Online-Networking-Business kommt, wo wir auch schon mal kritische Gedanken zu geäußert hatten in unserer Folge zu Strukturvertrieben.
Genau, Vertrieben. Wir wissen schon nicht mehr, worüber wir gesprochen haben.
Das sind seine Wurzeln und der findet auch immer alles awesome, großartig, toll und wunderbar, was ihm seine Gäste erzählen und sagt dann auch, was er für tolle Ideen hatte. Und allgemein wird die Sprache sehr positiv gewählt, sehr alles ist geil, was wir anfassen. Und höchstens, um sich auf die Stufe herabzusetzen, wo der mögliche Hörer gerade ist, wird darauf eingegangen, wo sie einen Fuck-up hatten im Leben und was sie daraus gemacht haben, was sie daraus gelernt haben. Und wie sie zum Erfolg kamen.
Das ist interessant, dass du das sagst. Also du hast jetzt den deutschen Vergleich, glaube ich, noch nicht so ausführlich angebracht wie den amerikanischen. Den hast du jetzt sehr ausführlich dargelegt.
Ja, der deutsche Markt ist da eher bescheidener, zurückhaltender in der Ausdrucksweise und geht mehr auf dich ein und sagt, faktisch gesehen gibt es, also wir Deutschen arbeiten gerne mit Fakten und deshalb wird gerne Studie X oder eben das hier hat funktioniert, wir haben das so und so oft gemacht und das hat den Leuten so und so geholfen.
Also interessant. Aber das Narrativ, was du gerade im Amerikanischen beschrieben hast, ich habe den Vergleich, ich habe vorher so ein paar türkische Speaker oder Motivationsredner gesucht und bin auf mehrere gestoßen und dieses Narrativ, was du da beschrieben hast, also ich habe mir das aufgeschrieben mit aus der persönlichen Erfahrung, die haben irgendeine persönliche Erfahrung gehabt und zwar, die hatten halt irgendeinen Beruf, wo die voll unglücklich waren und dann waren die im Alltagstrott und kamen da nicht raus, es wurde immer schlimmer, die waren nicht erfolgreich, alles kacke und dann kam irgendwann die Motivation, etwas zu ändern in den Podcasts, in den YouTube-Videos, also in dem einen, das war eindrücklich beschrieben, das ist sogar festgehalten mit einem bestimmten Moment, wo der Strom ausgefallen ist und wo derjenige, der weggelaufen ist vor seinem Leben, auf einen schwarzen Bildschirm starrte und das symbolhaft für sein Leben war.
Ja.
Und dieser Moment ändert quasi etwas im Denken und dann schafft er es mit Willenskraft und Durchhaltevermögen, einen neuen Beruf zu erlangen, zum Beispiel Pilot, in meinem Beispiel. Und dann ist er voll erfolgreich und muss das den Leuten vermitteln. Also
Ja.
Genau wie das amerikanische Narrativ, das du gerade beschrieben hast. Wobei ich aber sagen muss, dass ich hatte ein Buch von Christian Bischoff gelesen, der macht das eigentlich auch so. Also
ja,
ich weiß
der
nicht,
ist schon sehr nah dran und auch Sterzenbach ab und zu zweigt er ab, aber bei Sterzenbach ist ja das, nee, bei Bischoff ist ja das Besondere, dass er eben betont, er hatte schon quasi einen Karriereweg, den er begangen ist.
Ja, genau.
Zuerst als Basketballspieler, dann hat er eine Verletzung und war erstmal Trainer und als Trainer kam er dann so nicht weiter und hat sich für das Rednertum entschieden nach einer Krise. Also es gibt immer eine Sinnkrise, aus der eine Erkenntnis erwächst. Und daraus entsteht dann
genau
dieses.
Also da habe ich gar nicht so groß den Unterschied nämlich gesehen, also diesen kulturellen Vergleich. Also ich fand, dass dieses Narrativ war im Türkischen als auch im Deutschen so. Englische Redner kenne ich nicht so viele. Aber was ich interessant fand, war, als ich danach gesucht habe, also ich habe gegoogelt, und dann bin ich, also und die ersten Ergebnisse, wenn man auf Türkisch Motivationsredner eingibt, sind Professoren.
Ja.
Also Leute mit hohem Bildungsgrad oder Frauen. Das fand ich auch interessant. Das waren die ersten Ergebnisse. Also ja. Und diese Frau hat dann auch hatte auch viele Videos darüber, wie sich Frauen sozusagen schaffen zu motivieren und erfolgreich zu sein.
Ja.
Und im Gegensatz zum Vergleich habe ich dann auf Deutsch gesucht, also Motivationsredner auf Deutsch. Und da triffst du auf der ersten Seite auf Ergebnisse von Christian Bischoff und von Gedankentanken zum Beispiel ein paar Videos. Und da ganz oben war Tadeusz Koroma, ich weiß nicht, wie man es genau spricht. Mhm. Und beides sind ehemalige Sportler, die jetzt plötzlich Motivationsredner sind. Und das ist so ein typisches, also das ist so typisch deutsch, finde ich. So, dass so ein Sportler plötzlich übergeht und jetzt ist er Motivationsredner. Ich war noch ich war mal in einer Fortbildung, da war das genauso. Das war auch ein ehemaliger Handballer, der war jetzt Redner und hat seine Sachen vorgetragen. Ja. Und die türkischen Ergebnisse sind, da findest du keine Sportler. So, da findest du Professoren und da findest du Menschen in Krisen, also Frauen, die irgendwelche Krisen dann durchgemacht haben hauptsächlich. Und, und vor allem auch auf Frauen bezogen. Das fand ich sehr interessant, dass da so ein Unterschied besteht. Also man vertraut den Bildungsabschlüssen und in Deutschland vertraut man den sportlichen Erfolgen oder dem Leidensweg.
Richtig, dass man eben vielleicht durch eine Sportverletzung eher ausgeschieden ist oder eben erfolgreicher Sportler war, einfach die Karriere
oder nicht erfolgreicher Sportler. Genau, aber das sind dann viele Sportler, die dann halt oft mit, die argumentieren ja immer, es ist halt klar, dass ich mich da auskenne, weil im Sport musste ich willensstark sein, ich konnte nicht mehr, musste aber trotzdem 90 Minuten durchlaufen und dann irgendwann das Tor schießen oder so, ne? Also das es ist halt so,
dem vertraut man. Es hat eine hohe Wertschätzung im deutschen Sprachraum, auf jeden Fall. Während du in Amerika hast, das eben das Tellerwäscherprinzip. Also häufig kommen die aus einer einfachen Büroangestelltenposition oder Vertrieblerposition.
Interessant, ja.
Oder eben entwickeln selbst ein digitales Produkt, haben damit einen Glückstreffer und berichten dann von ihren Schwierigkeiten, die sie damit hatten, mit der fehlenden Erfahrung und wie sie die gewonnen haben.
Und die kommen dann halt aus, also sind eigentlich aus armen Verhältnissen.
Ja.
Das hast du in Deutschland ja nicht. Christian Bischoff war jetzt kein armer Schlucker vorher, ne? Also der war halt einfach, das ist auf jeden Fall nicht Hauptteil seiner Geschichte, mit der er sich verkauft.
Richtig. Für ihn ist so der wichtige Dreh- und Angelpunkt, ich hatte eine Verletzung, ich konnte so nicht mehr weitermachen.
Genau.
Und für Sterzenbach war es, keine Ahnung, der hatte einfach, der war Krankenpfleger, weiß ich, und hat sich auch irgendwann gesagt, ich kann so nicht weitermachen, weil die Arbeitsumgebung toxisch war. Genau, und deshalb hat er...
Ah ja, okay, und dann hat er
nach einer Erfüllung gesehen und die hat er dann im Rednern gefunden, also im Dasein als Redner.
Ah, okay, das ist dann wiederum, das entspricht ja auch eher dem Narrativ, den ich...
Und vielleicht war er vorher Laufcoach oder so, weil er ja bekannt ist für den Abschluss verschiedener Ironmans. Also
ach so, okay, also doch ein Sportler, okay.
Ja,
doch ein Sportler.
Sportlicher Hintergrund irgendwo.
Siehst du, alle deutschen Redner, die wir jetzt beispielhaft rausgesucht haben, sind ehemalige Sportler. Genau. Und die türkischen sind Professoren oder Menschen, die, also der eine war einfach nur angestellter Beamter, der einfach unglücklich war So, ne? Also das ist, ja. Wir wollten eigentlich im nächsten Schritt dann darauf kommen, und zwar ein Modell vorstellen, weil uns ist, also das ist ja nicht nur uns aufgefallen, sondern es ist ja gang und gäbe, dass Coaches eigentlich nichts anderes machen als komplizierte Situationen auf einfache Weise zu beschreiben. Also wenn du keine Motivation hast, wie kommst du wieder in Motivation? Das ist kompliziert, mit der menschlichen Psyche umzugehen. Und das machen, also, und die Berufsgruppe, die das eigentlich analysiert, ist ja die Wissenschaft. Und was mir aufgefallen ist bei dem Buch Willenskraft von Christian Bischoff, ist, dass er eigentlich sich ganze Zeit bezieht auf wissenschaftliche Ergebnisse und Modelle, sie aber halt so krass runterbricht, dass man sie sehr einfach versteht oder sich halt da nur Sachen rauspickt, die halt interessant sind. Genau, ich glaube, dann sind wir auch eigentlich durch, ne?
Für heute. Ja, ich glaube, wir auch haben es soweit. Es war unser Vergnügen, über dieses Thema zu sprechen. Wenn ihr euch weiter selbst minimieren können wollt, dann befolgt unsere Tipps oder macht genau das Gegenteil und handelt, zieht durch, macht euer Ding.
Ja, selbst schuld, wenn ihr euch selbst optimieren wollt, was ja auch Stress ist, ne? Also es gibt ja, also der Trend führt ja dazu mittlerweile fast, dass Selbstoptimierung doch nicht so cool ist vielleicht. Ja. Also ein bisschen Entspannung tut manchmal ganz gut.
Richtig. Auch mal die Beine ausstrecken, das darf ruhig sein.
Oh ja. Okay.
Gut, dann war's das für heute. Und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Wenn ihr noch Gedanken und Kommentare für uns habt, dann könnt ihr sie auf den Social Media Plattformen, die wir bedienen, hinterlassen. Dazu gehören Twitter, Instagram und natürlich unsere E-Mail-Adresse. Alles findet ihr in den Shownotes und wir danken euch fürs Zuhören.